Als Prediger stehe ich hier immer in einer gewissen Spannung. Ich weiß in etwa, was ich euch weitergeben möchte, hoffentlich, aber letztendlich weiß ich nicht, was bei euch ankommt. Und vor 2 Wochen war bei uns in Tittmoning, hat der Alexander Sacharow gepredigt, einer von den Bibelschülern. Es war eine sehr eindrückliche Botschaft. Und ein Gedanke bei ihm war: Es ist notwendig, dass wenn ihr eine Predigt hört, dass ihr 2 Predigten hört. Das eine wäre, dass ihr das richtig versteht, was ich weitergeben möchte. Und das zweite ist die Predigt von Gott, wo er in euer Leben spricht und ihr das für euer Leben dann auch anwenden könnt. Und diese zweite Predigt von Gott zu hören, die ist ganz wesentlich. Ich möchte einen Text lesen aus 2. Könige Kapitel 3, die Verse 1 bis 3. 2. Könige Kapitel 3, ist im Alten Testament. Nach den Mosebüchern kommen die Samuelbücher und dann 1. und 2. Könige. Zweiter Könige 3. Und Joram, der Sohn Ahabs, wurde König über Israel in Samaria im 18. Jahr Josaphats, des Königs von Juda, und er regierte 12 Jahre lang. Und er tat, was böse war in den Augen des Herrn, doch nicht wie sein Vater und seine Mutter, denn er beseitigte den Gedenkstein des Baal, den sein Vater gemacht hatte. Aber er hielt fest an den Sünden, zu denen Jerobeam, der Sohn Nebats, Israel verführt hatte, und er ließ nicht davon. Hier ist die Rede vom König Joram. Und wir müssen uns vorstellen, das Reich Israel ist geteilt. In der Nordhälfte haben wir das Land Israel, in der Südhälfte sehen wir das Land Juda. Ein geteiltes Reich. Und im Nordreich regiert 850 vor Christus der König Joram. Sein Regierungssitz war in Samaria. Und wenn die Bibel hier sein Leben beschreibt, dann schneidet er schlecht ab. Er war ein gottloser Herrscher. Und obwohl er erlebte, wie Gott so ein furchtbares Gericht schon über seinen Vater Ahab geschickt hat und über seine Mutter Isabel, macht er jetzt einfach auf dieser Schiene weiter. Sein Herz hing immer noch an den Götzen. Der Joram hatte zwar den Götzenkult ein bisschen eingeschränkt, aber er hat sich nicht wirklich zum Herrn bekehrt. Wir könnten sagen, er hatte lediglich den breiten Weg ein bisschen schmäler gemacht, aber er hat sich nie für den schmalen Weg entschieden. Im Südreich herrscht zur gleichen Zeit der König Josaphat. Von ihm lesen wir ein paar Seiten weiter vorne, so 3-4 Seiten in 1. Könige Kapitel 22, die Verse 41 bis 45. Josaphat aber, der Sohn Asas, war König über Juda geworden im 4. Jahr der Regierung Ahabs, des Königs von Israel. Und Josaphat war 35 Jahre alt, als er König wurde, und er regierte 25 Jahre lang in Jerusalem. Und der Name seiner Mutter war Asuba, eine Tochter Silis. Und er wandelte in allen Wegen seines Vaters Asa und wich nicht davon, indem er tat, was recht war in den Augen des Herrn. Doch kamen die Höhen nicht weg, denn das Volk opferte und räucherte noch auf den Höhen. Und Josaphat schloss Frieden mit dem König von Israel. Der König Josaphat, der König im Südreich, war ein gottesfürchtiger, ein gläubiger König. Und wenn wir in der Bibel von ihm lesen, dann merkt man, sein Herz war immer zu Gott geneigt. Er machte in der Regel keine schnellen Entscheidungen, ohne vorher Gott zu fragen. Jetzt könnte man sagen, der Joram war ein ungläubiger Mensch, aber mit einem frommen Anstrich. Und der Josaphat war ein gläubiger Mann, der aber zu Kompromissen neigt. Davon lesen wir dann im nächsten Teil. Und ich glaube, hier in der Gemeinde gibt es auch beide. Menschen, die nicht wirklich auf dem schmalen Weg sind, aber einen frommen Anstrich haben. und solche, die zum Jesus gehören, aber ständig zu irgendwelchen Kompromissen neigen. Und dadurch bringt sich der Josaphat in Gefahr, durch diese Neigung zu den Kompromissen. Und so will ich die Botschaft da überschreiben: geistliche Kompromisse sind gefährlich, aber ganze Hingabe führt zum Sieg. Und das wollen wir uns in dem Text jetzt einmal anschauen. Wenn wir jetzt in 2. Könige 3 weiterlesen, dann lesen wir von so einem geistlichen Kompromiss, so einem unüberlegten Augenblick im Leben vom Josaphat. Verse 4 bis 8. 2. Könige 3 wieder, die Verse 4 bis 8. Mescha aber, der König der Moabiter, das war ein Anliegerstaat jetzt von den Israeliten. Und er hatte vorher immer Abgaben abgegeben an den König Ahab. Aber als der König Ahab gestorben war und dann sein Sohn Joram an die Macht kam, da hören diese Abgaben plötzlich auf. Und das wurmt natürlich den Joram, weil das war ja eine schöne Bereicherung. Vers 4. Mescha aber, der König der Moabiter, war ein Schafzüchter und entrichtete dem König von Israel 100.000 Lämmer und 100.000 Witter samt der Wolle als Abgabe. Und es geschah, als Ahab tot war, da fiel der König der Moabiter von dem König von Israel ab. Zu jener Zeit zog der König Joram von Samaria aus und musterte ganz Israel. Und er ging hin und sandte zu Josaphat, dem König von Juda, und ließ ihm sagen: Der König der Moabiter ist von mir abgefallen. Willst du mit mir kommen, um gegen die Moabiter in den Kampf zu ziehen? Und er sprach: Ich will hinaufkommen. Ich will sein wie du, mein Volk soll sein wie dein Volk und meine Pferde wie deine Pferde. Und Josaphat sprach: Auf welchem Weg wollen wir hinaufziehen? Und der Joram antwortet: Auf dem Weg durch die Wüste Edom. Der gottlose König bittet jetzt den gottesfürchtigen König, gegen Moab in den Krieg zu ziehen. Und jetzt kommt es zu einer recht ungeistlichen Allianz. Der König von Juda sagt: Natürlich komme ich mit. Ich bin wie du und du bist wie ich. Und mein Volk ist wie dein Volk und dein Volk ist wie mein Volk. Wir sind doch geistlich gesehen Brüder. Sagen wir auch gern so, gell? Wir sind ja auch nicht besser wie die anderen. Aber denkt Gott genauso? Gott denkt da anders. Rein menschlich gesehen mag das stimmen, dass wir auch nicht besser sind wie die anderen. Aber im geistlichen Bereich macht Gott da einen großen Unterschied. Der Josaphat hat an diesem entscheidenden Punkt den Herrn offensichtlich nicht um Rat gefragt. Und so gehen sie jetzt gemeinsam in den Kampf. Wenn man sich auf der Karte vorstellen würde, hier ist das Tote Meer, da oben ist Samaria, also das Land Israel, wo der König Joram herrscht, er zieht nach Süden, gewinnt den König Josaphat für sich. Und jetzt fragt der Josaphat: Auf welchem Weg wollen wir denn nach Moab ziehen? Und er sagt: Wir machen den Umweg über Edom und ziehen dann ein nach Moab, auf der anderen Seite des Toten Meeres. Und die Absicht vom König von Israel war natürlich klar: Dann nehmen wir den König der Edomiter gleich noch mit. Mit dem machen wir auch noch gemeinsame Sache. Und so ist es oft bei geistlichen Allianzen, dass der Ungläubige die Gläubigen mit hineinzieht in eine Sache und dann sagt er: Ja, dann nehmen wir diese Gruppierung auch noch mit. Vers 9 und 10. Da zogen der König von Israel, der König von Juda und der König von Edom aus. Als sie aber einen Umweg von 7 Tagereisen zurückgelegt hatten, da hatte das Heer und das Vieh, das ihnen folgte, kein Wasser mehr. Da sprach der König von Israel: Ach, der Herr hat diese 3 Könige gerufen, um sie in die Hand der Moabiter zu geben. Das ist wieder typisch. Gott ist schuld. Er hat uns jetzt in dieses Dilemma gebracht. Der Josaphat macht einen Kompromiss und schon 7 Tage später muss er es hautnah erleben. Geistliche Kompromisse führen in die Trockenheit. Kein Wasser mehr. Und genauso möchte ich diesen Satz auch auf uns anwenden. Geistliche Kompromisse führen bei dir und bei mir immer in die Trockenheit. Und ich persönlich bin überzeugt, solche ungeistlichen Allianzen, wie sie Josaphat mit Joram eingegangen ist, die gibt's heute in der Christenheit en masse. Brauchen wir uns nur die christliche Landschaft ein bisschen anschauen. Der Josaphat und der Joram waren von ihrer Wurzel her, von ihren Vorfahren her, hatten sie einmal an den gleichen Gott geglaubt. Aber die Linie von Joram war längst von dem lebendigen Gott abgefallen. Und da liegt jetzt die Verführung für Josaphat. Ihr hättet nicht sagen dürfen, du Joram, du und ich, wir sind doch geistlich gesehen Brüder. Er sieht nur die Wurzel, aber er sieht nimmer den eigentlichen jetzigen Zustand. Der Josaphat hatte den gleichen Fehler gemacht wie etliche Jahre vorher schon mit seinem Vater Ahab. Der Ahab hat ihn auch gewonnen für einen Kampf. Und dann hatte der Ahab vorgeschlagen, ja, ich werde mich dann als Bürger verkleiden, nicht als König, weil meine Feinde, die werden es dann auf mich absehen. Wenn sie sehen, dass ich Königskleider anhabe, dann erwischen sie mich eh gleich. Und dann zieht der Josaphat als König in den Krieg, der Ahab verkleidet als Bürger, als normaler Soldat. Und die Feinde jagen natürlich den Josaphat, weil sie denken, es ist der König von Israel. Und als sie es rauskriegen, ja, ist es nicht, lassen sie ab von ihm. Und dann heißt es so schön, und dann nahm einer von dem feindlichen Heer, der spannte den Bogen aufs Geradewohl, einfach so, und schießt einen Pfeil ab und trifft genau den Ahab in der Rüstung, wo diese Rüstung einen kleinen Zentimeter Spalt frei hatte. So erging es dem Ahab. Das hatte der Josaphat erlebt und er hat irgendwie nicht gelernt daraus. Und jetzt geht er zum Joram, zu seinem Sohn und sagt, wir beide, wir sind doch geistlich gesehen, Brüder. Solche geistlichen Allianzen sind gefährlich, sie trocknen die Christenheit aus. Und ich glaube, es gibt heute viele Gemeinden, ob jetzt landeskirchlich oder freikirchlich, die sind längst geistlich ausgestorben. Vielleicht kennt ihr die Gemeinde von Laodicea in Offenbarung 3, die von sich selber sagt, wir sind reich, wir haben alles im Überfluss, uns geht's gut, wir sind geistlich gut drauf. Und Jesus steht draußen vor der Tür und klopft an und sagt, lasst mich doch rein. Jesus ist gar nicht mehr drin. Und in meisten christlichen Bewegungen, die spricht man heute von einer weltweiten, nie dagewesenen Erweckung. Ich habe das vor 30, 40 Jahren schon gehört. Vor 40 Jahren ist übertrieben, vor 30, vor 20, 30 Jahren. Wo man immer wieder gesagt hat, es wartet nur ab, es bricht die geistliche Erweckung aus und sie geht von Deutschland aus und sie wird sich ausbreiten über die ganze Welt. Der Geist Gottes weht über Deutschland. Und das Gleiche höre ich heute noch. Aber wenn ich die Bibel an diesem Punkt studiere, dann sehe ich genau das Gegenteil. In der letzten Zeit, in der die Gemeinde auf der Erde lebt, die wird geprägt sein von einem großen Abfall und von einer großen Verführung. Jesus stellt in Lukas 18 einmal die Frage, aber wenn der Sohn des Menschen wiederkommen wird, wird er diesen Glauben finden? Und er schaut auf diesen Glauben von dieser Witwe, die da so stark für ihre Sache kämpft. Und auf diese rhetorische Frage kann man nur die Antwort Nein geben. Wenn Jesus wiederkommt, dann wird er diesen Glauben nicht finden. Es kommt die Nacht, wo keiner mehr wirken kann, sagt Jesus. Und deswegen bin ich skeptisch, wenn in bestimmten Zeitschriften immer so von so wunderbaren evangelistischen Erfolgsmeldungen höre. Das mag da und dort richtig sein. Aber diese Massenbewegungen, weiß nicht so recht. Der Dr. Carsten Ernst hat einmal ein Buch geschrieben unter dem Titel »Wie sollen wir das Evangelium verkündigen?« Und dort schreibt er über solche Massenerweckungen, da sagt er, das bedeutet Folgendes, ich führe jemanden dazu, dass er Ja sagt. Aber was nützt es, wenn es keine wirkliche Bekehrung ist? Wenn ich nur eine gefühlsmäßige Entscheidung hervorgerufen habe, dann sieht das Ergebnis folgendermaßen aus. Die Schrift sagt, ein Mensch ohne Christus ist geistlich tot. Man hat vielleicht 100 Menschen so weit gebracht, dass sie äußerlich Ja gesagt haben und schließen sich der Gemeinde an. In Wahrheit sind aber 100 Tote dazugekommen. Hier hat man nun einen Menschen rein emotional zu einer Entscheidung geführt und sie quälen sich jetzt dadurch und eigentlich wissen sie zum Teil gar nicht, dass sie sich nur durchquälen, weil sie geistlich nicht lebendig sind. Sie können es von sich aus gar nicht beurteilen. Wie wirkt sich das aus auf eine Gemeinde, die vielleicht vorher aus 50 lebendigen Christen bestand? Da hat sich auf einen Schlag die ganze Atmosphäre geändert. Und diese wird die Gemeinde lähmen und in Schwierigkeiten bringen. Vielleicht ist das Beispiel von den 100 Toten übertrieben, vielleicht aber auch nicht. Ich meine auch gar nicht, dass es bei uns in der Gemeinde so ist. Aber ich denke, wir sollten dazu Stellung beziehen können, was in der geistlichen Landschaft, in der christlichen, im christlichen Leben so alles so passiert in unserer Zeit. Jesus sagt in Matthäus 7 ganz deutlich, das haben wir ja vor kurzem in der Bergpredigt gehabt, die Pforte zum Reich Gottes, die ist eng und der Weg, der danach weiterführt, der ist schmal. Und wenige sind es, die diesen Weg finden. Und gleich im Anschluss an dieses Gleichnis sagt er, hütet euch aber vor den falschen Propheten. Warum sagt er das denn? Weil es genug falsche Propheten gibt, die sagen, der Weg, der ist gar nicht so eng. Und es gibt Erweckungen, da gehen viele drauf. Überall werden heute auf der Welt Allianzen geschlossen, in der Politik, in der Wirtschaft, auch in der Christenheit. Und diese großen Allianzen, so wage ich es einfach mal zu behaupten, die saugen die Gemeinden gerade so auf, wie ein Schwamm Wasser aufsaugt. Und deshalb müssen wir diese Tendenzen einfach prüfen. Und noch eines so nebenbei, diese ungeistliche Allianz hier in 2. Könige 3, die ging ja von dem ungläubigen Joram aus und nicht von dem gläubigen Josaphat. Jetzt magst du vielleicht fragen, was hat das alles mit mir zu tun? Ich glaube, dass es auch in unserem persönlichen Bereich viele solcher ungeistlichen Allianzen gibt, oder? Kommen manchmal Gläubige zu mir und sagen, du, ich erlebe seit langer Zeit schon irgendwo eine geistliche Dürre, so eine Trockenheit. So, als ob Gott gar nicht mehr zu mir spricht, ich erlebe gar nichts mehr mit dem Herrn Jesus. Und dann brauche ich gar nicht so weit hineinschauen ins Leben, weil ich dann sehe ich so viele Kompromisse. Und dann wundert es mich nicht, dass das geistliche Leben nicht floriert und dass da nichts mehr wächst. Und ich denke, das sind bei uns hauptsächlich so diese Kompromisse, die wir haben mit der Welt. Was ist das Wesen der Welt? Eigentlich brauche ich da nur ins Fernsehen und ins Internet schauen, dann sehe ich diese Welt, das ist Selbstdarstellung, das ist Imponiergehabe, das ist sexuelle Verführung, das ist Kaufen und Verkaufen. Vielleicht könnte man sagen, Sex macht Geld. Etwas sehen wollen, etwas haben wollen, etwas sein wollen. Gibt es da Kompromisse auf diesen Gebieten, die dich geistlich austrocknen? Vielleicht im Bereich Kaufen, Verkaufen? So die manche unter uns, die sagen dann, ich kaufe ja nur, ich mache ja Schnäppchenjagd. Gell? Aber was macht den Unterschied, ob ich viel oder wenig für etwas ausgebe, wenn mein Herz einfach daran hängt zu kaufen? Dann liegt plötzlich auf einmal, liegt neben meiner Bibel auch ein Prospekt oder irgend so ein Katalog. Und da gibt es Dinge dann im Angebot, die sind so billig, dass ich mir denke, das ist ja schon fast Sünde, wenn ich die jetzt nicht kaufe. Und die Werbung weiß das ganz gut anzupreisen, dass sie uns mit solchen Angeboten lockt. Und dann schaue ich mir diese Schnäppchen an, weil das Leben ist ja sonst so langweilig. Die Schnäppchen sind jede Woche neu. Oder andere denkt sich, mein Herz hängt so an Heavy Metal. Ich weiß ja, die Texte sind nicht so toll. Dann höre ich halt christlichen Heavy Metal. Ist das vielleicht ein Kompromiss? Wir sollten uns prüfen, woran unser Herz hängt, warum ich bestimmte Dinge tue und ob nicht bestimmte Dinge, die ich habe in meinem Leben, mein geistliches Leben aussaugen. Sex, Kauflust, Ruhmsucht, das sind so Allianzpartner, die uns auf der einen Seite stimulieren, aber auf der anderen Seite trocknen sie unser geistliches Leben aus. Und das geht nicht zusammen, das geht nicht gut. Es ist immer so, dass ein klein wenig Wasser nie den großen Schmutz bereinigt, sondern der Dreck saugt das Wasser auf. Und umgekehrt ist es so, dass ein bisschen Schmutz und ein kleiner Tropfen Öl große Mengen von Wasser verunreinigt. Und deshalb müssen wir schon auf die kleinsten Kompromisse Acht haben und uns da immer wieder prüfen auch. Kompromisse mit der Welt bringen keinen Segen, sondern sie rauben uns die Kraft und sie geben ein schlechtes Zeugnis ab, weil wir uns dann auch gar nicht mehr so groß unterscheiden. Und dann denke ich an die Reinheit, die Jesus uns schenkt durch sein vergossenes Blut am Kreuz und wie er diesen Weg gegangen ist, völlig kompromisslos, um uns diese Reinheit zu schenken. Und dann denke ich mir, diese Reinheit, die Jesus mir schenkt, die hat es nicht verdient. Die hat keine Kompromisse verdient. Es hat Jesus so viel gekostet, diesen Weg zu gehen, kompromisslos. Und ich will die Reinheit, die er mir schenkt, einfach so locker irgendwo mit irgendwelchen Verbindungen beschmutzen oder verunreinigen. Vielleicht verstehen wir, was der Paulus meint, wenn er schreibt in Galater 6, Vers 14, von mir aber sei es ferne, mich zu rühmen, als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch welchen mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Verstehst du das? Er sagt, durch den Herrn Jesus am Kreuz ist mir die Welt gekreuzigt und ich der Welt. Was bedeutet das? Das bedeutet doch, wegen dem Kreuz verwerfe ich die Welt und die Welt verwirft mich. Ist es bei dir so, oder bist du ganz gern mit der Welt befreundet? Lebst du ganz gern mit den Dingen dieser Welt, etwas haben wollen, sein wollen, tun wollen, gern mit diesen Kompromissen? Dann müssen wir uns nicht wundern, wenn wir geistlich irgendwo nicht weiterkommen und immer wieder auf der Stelle treten. Also mir macht es schon Probleme, warum ich so gern Allianzen eingehe mit diesem Weltsystem. Und ich muss sagen, manchmal zermürbt es mich richtig gehend. Und dann sage ich wieder, Herr, ich will das nicht. Bitte hilf mir zu einem konsequenteren Leben. Johannes 4 sagt Jesus zu der Frau am Jakobsbrunnen, wer von diesem Wasser trinkt, und schau da in den Brunnen, den wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, das wird ihm zu einer Quelle werden, die bis ins ewige Leben fließt. Was meint Jesus denn, wer von diesem Wasser trinkt? Er meint von diesem Wasser dieser Welt, das den Durst nicht wirklich stillen kann. Was mir die Welt so anbietet zur Lustbefriedigung, das wird mich wirklich nicht innerlich befriedigen. Es trocknet mein Leben nur aus. Und die Erfahrung so ähnlich in die Richtung macht hier der Josaphat. Er macht geistlich gesehen einen Kompromiss mit dem gottlosen Joram und das bringt sie jetzt in eine gefährliche Lage. Da zogen der König von Israel und der König von Juda und der König von Edom aus, als sie aber einen Umweg von 7 Tagereisen zurückgelegt hatten. Da hatte das Heer und das Vieh, das ihnen folgte, kein Wasser mehr. Da sprach der König von Israel, ach, der Herr hat diese 3 Könige gerufen, um sie in die Hand der Moabiter zu geben. Am Ende, oder das heißt eigentlich am Anfang von ihrer Mission, befinden sich diese 3 Heere schon in der Sackgasse. Und diese Sackgasse ist jetzt lebensbedrohlich. Es geht nicht mehr zurück, denn wenn sie jetzt 7 Tage wieder zurückreisen würden ohne Wasser, das würden sie nicht aushalten. Sie können aber auch nicht nach vorne, weil zu einem Überfall nach Moab fehlt ihnen jetzt auch die Kraft. Und so stecken sie im Dilemma. Und jetzt kommt aber was Positives. Wenn der Josaphat auch am Anfang nicht wachsam genug war, so bekommt er jetzt doch Gnade. Und die Gnade schaut so aus, dass er sich jetzt richtig orientiert, endlich. Ich lese ab Vers 11. Josaphat aber sprach, ist kein Prophet des Herrn hier, dass wir durch ihn den Herrn um Rat fragen könnten? Der Joram hat natürlich keine Antwort drauf, aber einer von den Knechten antwortete und sprach, hier ist Elisa, der Sohn Safats, der dem Elia Wasser auf die Hände goss. Und Josaphat sprach, das Wort des Herrn ist bei ihm. So zogen der König von Israel und Josaphat und der König von Edom zu ihm hinab, zum Elisa, dem Propheten. Elisa aber sprach zum König von Israel, was habe ich mit dir zu tun? Geh hin zu den Propheten deines Vaters und zu den Propheten deiner Mutter. Der König von Israel aber sprach zu ihm, nein, denn der Herr hat diese 3 Könige gerufen, um sie in die Hand der Moabiter zu geben. In Wirklichkeit war es er. Elisa sprach, so wahr der Herr der Herrscharen lebt, vor dessen Angesicht ich stehe, wenn ich nicht auf Josaphat, den König von Juda, Rücksicht nehme, ich wollte dich nicht ansehen noch beachten. So bringt mir nun einen Saitenspieler. Als der Saitenspieler die Saiten schlug, kam die Hand des Herrn über ihn. Sicher wäre es für den Josaphat besser gewesen, wenn er gleich von Anfang an nicht mitgegangen wäre. Das hätte ihm viel Schmerz erspart. Aber als er jetzt wieder Zuflucht zum Herrn nimmt, da darf er großen Segen erleben. Lies weiter ab Vers 16. Und er sprach, also jetzt spricht Gott durch den Elisa, so spricht der Herr, macht in diesem Tal Grube an Grube. Denn so spricht der Herr, ihr werdet keinen Wind noch Regen sehen, dennoch soll dieses Tal voll Wasser werden, so dass ihr zu trinken habt, ihr und auch euer kleines und großes Vieh. Und das ist noch ein geringes vor dem Herrn. Er wird auch die Moabiter in eure Hand geben, so dass ihr alle festen Städte und alle auserlesenen Städte schlagen werdet. Und ihr werdet alle guten Bäume fällen und alle Wasserquellen verstopfen und alle guten Äcker mit Steinen verderben. Und es geschah am Morgen zur Zeit der Tagbringung des Speiseopfers. Siehe, da kam Wasser den Weg von Edom her und das Land wurde voll Wasser. Als aber ganz Moab hörte, dass die Könige heraufgezogen waren, um gegen sie zu kämpfen, da wurden alle aufgeboten, die alt genug waren, um das Schwert umzugürten, und sie besetzten die Grenzen. Und als sie sich am Morgen früh aufmachten und die Sonne über dem Wasser aufging, da erschien den Moabitern das Wasser drüben rot wie Blut. Und sie sprachen, es ist Blut. Die Könige haben sich gewiss gegenseitig aufgerieben und einander abgeschlachtet. Und nun, Moab, mache dich auf zur Plünderung. Als sie aber zum Lager Israels kamen, da machten sich die Israeliten auf und schlugen die Moabiter, dass sie vor ihnen flohen. Jene aber drangen ins Land ein und schlugen Moab. Und sie rissen die Städte nieder und warfen jeder seinen Stein auf alle guten Äcker, bis sie voll waren und verstopften alle Wasserquellen und füllten alle guten Bäume, fällten alle guten Bäume, bis nur noch Kir Hareset mit seiner Steinmauer übrig blieb. Bestimmt hat der Josaphat hier zwei wichtige Lektionen gelernt. Das erste haben wir schon gehört, geistliche Kompromisse trocknen dein Leben aus. Und das zweite, ganze Hingabe führt zu geistlichem Sieg. Und wie kommt der Josaphat und seine Leute aus dieser Krise heraus? Eigentlich sind es drei Schritte. Das erste, sie hören auf Gottes Wort. Ist hier keiner, der uns Gottes Wort verkündigen kann? Das zweite ist, sie leisten eine Vorarbeit des Glaubens. Darauf gehe ich gleich noch ein. Und das dritte ist, sie erleben den Sieg des Glaubens. Ich möchte jetzt noch besonders auf diese Vorarbeit des Glaubens eingehen. Der Begriff ist nicht von mir, sondern von Jakob Kröcker, ein alter Glaubensvater. Das Wort Gottes sagt, macht Grube an Grube. Und die ganze Rettung hängt von diesem einen Wort ab. Macht Grube an Grube. Es hängt von diesem Wort ab, aber auch von der Ausführung. Und wie sieht jetzt die Vorarbeit des Glaubens aus? Die Vorarbeit des Glaubens schaut so aus, sie müssen Raum für Wasser schaffen, bevor vom Wasser überhaupt irgendwas zu sehen war. Und der Prophet Elisa sagt sogar, dass es gar nicht regnen wird, dass gar kein Wind kommt, und doch wird sich das Tal mit Wasser füllen. Und genauso kam es dann auch. Woher das Wasser kam, keine Ahnung. Es heißt sogar noch, es kam von Edom her, von Süden her, wo überhaupt kein Wasser zu erwarten war. Wie gut, dass das Heer Raum für Wasser gemacht hat, bevor Wasser zu sehen war. Sonst wäre der Segen Gottes einfach vorbeigerauscht. Und das Volk hätte diesen Segen Gottes nicht festhalten können. Man musste Raum für Wasser schaffen, bevor Wasser zu sehen war. Das ist die Vorarbeit des Glaubens. Der Abraham bekommt eine Verheißung mit 100 Jahren, du wirst einen Sohn gebären. Was könnte die Vorarbeit des Glaubens bei ihm sein? Ihr könnt sagen, Sarah, es ist kein Sohn in Sicht. Aber wir bauen jetzt einen Kinderwagen. Vorarbeit des Glaubens. Ich habe mir überlegt, ist das ganze Geschehen irgendwie, hat das mit unserer Gemeinde was zu tun? Vielleicht kommt unsere Gemeinde mal in eine geistliche Wüste. Vielleicht ist es so, dass bei manchen schon Zeiten von Dürre eingetreten sind. Vielleicht ist es so, dass du innerlich schmachtest oder dass die Gemeinde schmachtet, dass wir in unserer Kraft einfach viel schneller zusammenbrechen. Und vielleicht bedeutet es dann, dass wir erst einmal anfangen sollten, Gräben zu ziehen. Gräben ziehen in der Seele von Menschen, die dürsten. Vielleicht bedeutet es, dass wir Raum schaffen, dass wir eine Sehnsucht schaffen, eine Erwartungshaltung erst einmal schaffen müssen in unseren Herzen, damit der Segen Gottes kommen kann. Wir alle würden sagen, der Segen kommt nur vom Herrn. Das stimmt, aber die Frage ist, haben wir auch diese Gruben gegraben? Und können wir uns da gegenseitig irgendwie helfen? Ich möchte die Anwendung eher bei euch belassen. Vielleicht ist es manchen nur suspekt, aber vielleicht ist es wirklich so, dass es eine zweite Predigt gibt, die Gott zu dir jetzt spricht und sagt, da könntest du eine Grube graben. Frag mal in deinem Leben, wo sind Möglichkeiten, Gruben zu graben? Es gibt so ein Lied, das heißt, alles beginnt mit der Sehnsucht. Und Sehnsucht ist wie eine Grube, die nur darauf wartet, gefüllt zu werden. Und Hingabe fängt immer mit Sehnsucht an. Und geistlicher Segen fängt immer mit Sehnsucht an. Und wenn du keine Sehnsucht hast, dann stimmt auch deine Hingabe nicht. Garantiert. Dann magst du noch so viel tun, vielleicht sogar in der Gemeinde. Aber du musst Raum für Wasser schaffen, bevor das Wasser kommt. Und die Sehnsucht muss in deinem Herzen arbeiten, bevor du in der Gemeinde arbeitest. So, ein weiteres Beispiel von ganz ähnlicher Art finden wir gleich dann im Anschluss in 2. Könige 4. Das möchte ich auch noch gern lesen. 2. Könige 4. Ein Beispiel anderer Art, aber das gleiche Prinzip. Und eine Frau unter den Frauen der Prophetensöhne schrie zu Elisa und sprach: Dein Knecht, mein Mann, ist gestorben, aber du weißt, dass er, dein Knecht, den Herrn fürchtete. Nun ist der Gläubiger gekommen und will sich meine beiden Söhne als leibeigene Knechte nehmen. Die Frau hat sich total verschuldet. Der Mann ist gestorben und jetzt hat sie im Prinzip nichts mehr. Der Mann war verschuldet und er will jetzt ihre Söhne haben als Sklaven. Bezahl mir oder geh drauf. Und Elisa sprach zu ihr: Was soll ich für dich tun? Sage mir, was hast du im Haus? Sie antwortete: Deine Magd hat nichts im Haus als nur einen Krug mit Öl. Er sprach: Geh hin und erbitte dir draußen Gefäße von all deinen Nachbarinnen, leere Gefäße, und nimm nicht wenige. Und geh hinein und schließe die Tür hinter dir und deinen Söhnen zu und gieße Öl in alle diese Gefäße, und was voll ist, trage weg. Und sie ging von ihm weg und schloss die Tür hinter sich und ihren Söhnen zu und brachte, und die brachten ihr die Gefäße, und sie goss ein. Und es geschah, als die Gefäße voll waren, da sprach sie zu ihrem Sohn: Reich mir noch ein Gefäß her. Er sprach zuerst: Kein Gefäß mehr hier. Da stockte das Öl. Auch hier kommen drei Menschen in eine Krisensituation. Nicht durch die eigene Schuld, sondern eigentlich durch die Schuld des Mannes, der gestorben war. Und er hat der Familie einfach diese Last der Schulden hinterlassen. Und was ist hier der Ausweg? Der Ausweg ist im Prinzip der gleiche wie beim Josaphat. Es muss im Glauben Raum geschaffen werden. Und hier ist es nicht Raum für Wasser, sondern Raum für Öl. Und dieses Öl sichert das Leben. Und die Witwe geht zu ihren Nachbarn und versucht, so viele Gefäße zu bekommen, wie es nur möglich ist. Das ist hier die Vorarbeit des Glaubens. Es musste Raum für Öl geschaffen werden, bevor vom Öl überhaupt was zu sehen war. Und der Segen des Glaubens läuft so lange, solange noch leere Gefäße bereitstehen. Und als sie sagt: Gib mir noch ein Gefäß rüber, und der Sohn sagt: Es ist kein Gefäß mehr hier, da stockt ihr das Öl. Und auch hier wage ich die Übertragung. Was ist das leere Gefäß? Das ist, ein leeres Gefäß bedeutet nichts anderes als Raum für Inhalt. Und den Inhalt kann nur der Herr geben. Aber die Frage ist: Hast du die leeren Gefäße? Und die andere Frage ist: Wo hast du deine leeren Gefäße aufgestellt? Hast du die Sehnsucht nach Jesus, die der Vater durch den Geist bei dir erfüllen möchte? Oder ist dein Herz, dein Denken so mit Schrott erfüllt und mit Sorgen belagert, sodass für die Sehnsucht nach Jesus gar kein Platz mehr bleibt? Echte Hingabe fängt immer mit der Sehnsucht an, und es ist enorm schwer. Ich glaube, es ist unmöglich, in der Gemeinde einen Dienst für Jesus motiviert zu tun, wenn du keine Sehnsucht zu deinem Herrn hast. Wenn der Herr die Motivation ist, wenn der Herr das Ziel ist und ich diene in der Gemeinde und habe nicht wirklich Sehnsucht, Verlangen nach dem Herrn Jesus, wie soll ich dann dienen? Und ohne leere, erwartungsvolle Gefäße, ohne diesen Gräben in unserem Herzen, kann der Segen Gottes nicht bei dir wohnen. Und jetzt merkt man vielleicht auch, welche große Gefahr in diesen geistlichen Kompromissen liegt. Geistliche Kompromisse sind wie leere Gefäße, die ich bereitstelle, aber am falschen Ort. Und wo ich sie dann der Welt überlasse, sie mit ihrem Schrott aufzufüllen. Und dann ist kein Platz mehr für den Geist Gottes. für die Freude am Herrn. Geistliche Kompromisse behindern immer deine Sehnsucht zu Gott. Ich möchte nochmal zusammenfassen, ich mache hier einfach einen Punkt. Geistliche Kompromisse führen immer in die Trockenheit, haben wir gesehen. Der Segen Gottes bleibt aus beim Josaphat, der musste die Erfahrung machen, weil er sich auf eine ungeistliche Allianz eingelassen hat. Und auch wir müssen in der Gemeinde einerseits auf geistliche Strömungen achten. Deswegen haben wir nicht ohne weiteres zusagen können, wenn uns irgendwie eine Gruppierung einlädt zum ökumenischen Gebet. Ich hoffe, dass wir das ein bisschen verstehen können. Wir können uns nicht auf alles Mögliche einlassen, nur weil es sich irgendwie christlich nennt. Wir sollten die Geister schon prüfen. Der geistliche Weg, der christliche Weg ist von der Heiligen Schrift her nie der Weg der Masse. Aber auch unser eigenes persönliches Leben müssen wir anschauen. Das Fremdgehen in der Welt, die Befriedigung mit dem, was mir die Welt anbietet, an Imponiergehabe, an Sex, an Angeboten, Streben nach eigener Ehre, das wird nie unsere eigentliche Sehnsucht nach Gott stillen. Sie führt uns vielmehr in die geistliche Dürre und in die Abstumpfung. Und das Zweite, was wir gesehen haben, ganze Hingabe führt immer zu einem siegreichen Leben. Und die Voraussetzung dafür ist die Sehnsucht, ist die Vorarbeit des Glaubens. Wir kommen mit unserer Sehnsucht zu Jesus. Mit dem Wissen, dass er sie erfüllen kann und erfüllen soll. Und je mehr wir davon haben, von diesen Gräben, von diesen Gruben, von diesen leeren Gefäßen, umso mehr kann der Herr davon erfüllen. Ich wünsche mir das, dass wir einfach wieder anfangen, leere Gefäße bereitzustellen. Dass wir sehnsüchtige Menschen werden, die nach dem Segen des Herrn verlangen, die nach Jesus selber verlangen. Und nicht einfach nur da sitzen und sich eine Predigt abholen und keine Predigt von Gott bekommen dabei. Das ist zu wenig für die Gemeinde Gottes hier auf Erden. Amen.